Ja, ihr seid in einer Predigtserie, wurde mir mitgeteilt, über die Gemeinde, oder wie habt ihr sie genannt? Die Gemeinde. Und die Bibelstelle, um die es geht, ist Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Darüber habt ihr euch jetzt ein bisschen unterhalten. Ja, ich wurde gebeten, heute zu dem Thema Gebet der Gemeinde was zu sagen. Und einleitend möchte ich erstmal sagen, dass ich vom Gefühl her keine Ahnung habe. Ich möchte das auch begründen. Ich bin ja schon seit ein paar Jahrzehnten unterwegs und für mich ist sowohl Gemeinde als auch Gebet immer noch, das sind für mich immer noch Mysterien, wo ich denke, das habe ich noch nicht so richtig erfasst. Ich weiß nicht, wie euch das geht, weil wenn man zu Gebet kommt, sagt, weiß man, du betest für den, der wird geheilt und du betest für den Nächsten, der bleibt krank und da kommen Fragen auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch solche Gedanken macht. Ich weiß, dass wir von der Bibel her wird uns gesagt, dass wir erkennen stückweise und deswegen können wir über das reden, was wir verstanden haben. Aber für mich bleibt das immer noch ein Mysterium. Für mich ist Gemeinde die alternativlose Lebensform, die Jesus für sein Volk hinterlassen hat. Gemeinde ist für einen, der in Jesus Christus wiedergeboren ist, keine Option. Ja, du kannst dir das eigentlich von der Schrift her nicht aussuchen. Du kannst Entscheidungen treffen, aber von der Schrift her sollte nicht Gemeinde Teil deines Lebens sein, sondern umgekehrt. Dein Leben sollte Teil der Gemeinde sein, weil letztendlich bist du für Gemeinde und Gemeinschaft geschaffen. Und du wirst niemals herausfinden, wer du wirklich bist, es sei denn, es findet im Gemeindekontext statt. Amen. Gucken schon ein paar ganz kritisch. Ich sage das aus einem ganz einfachen Grund. Gemäß der Heiligen Schrift, wer hat dich in die Gemeinde hineingesteckt? Das war ein souveräner Akt Gottes, könnt ihr in 1. Korinther 12, 13 nachlesen. In dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, ist er unter anderem auch dein Erlöser geworden. Aber in dem Moment bist du in den Leib Christi hineingetauft worden. Das hat nichts mit dir zu tun gehabt. Du darfst es aber gerne zur Kenntnis nehmen und ernst nehmen. Amen. Das heißt, wenn du Identitätsprobleme hast und weißt nicht so richtig, wer bin ich, was kann ich, was soll ich auf dieser Welt, dann wirst du die Antwort nie außerhalb von Gemeinde finden. Als Christ, ja. Ich rede jetzt nur von uns. Einverstanden? Also alle anderen bitte, ignoriert mich. Gebet wird meines Erachtens von den meisten von uns immer noch missverstanden als Synonym gesehen für Bitten und irgendwas von Gott zu empfangen. Das finde ich, natürlich ist Bitten und von Gott Dinge empfangen oder von Gott Sachen erbeten, das ist natürlich Teil von Gebet, aber das ist zu wenig. Gebet ist für mich eigentlich viel mehr, weil für mich ist Gebet eher, ich werde eins mit Gott und verschmilze mit seinen Ideen, mit seinen Visionen und mit seinen Träumen. Und ich werde ein Mitarbeiter Gottes in seinen Dingen und aus dieser Position heraus bete ich. Wenn wir zum Beispiel manchmal so flapsig sagen, oh, jetzt haben wir ein großes Problem, jetzt müssen wir ganz viel beten. Diese Frage stellt die Bibel nicht. Viel beten, was soll denn das sein? lauter schreien, länger. Ich meine, es gibt Leute, ich brauche dich mal, Jakob, kann ich dich mal hier für eine Illustration. Es gibt Leute, die denken leider, ich hoffe, dass das hier keiner das Problem hat, die denken, Gebet ist Folgendes. Also ich brauche was und Jakob ist Gott. Ja, okay. Ich meine, er ist ja in seinem Ebenbild gemacht. Also ist und viele denken, Gebet ist Folgendes. Also ich brauche jetzt eine Heilung. Bitte heil mich. Und es passiert nichts. Also betest du jetzt mehr. Und? Gibst du mir es jetzt? Immer noch nichts. Und dann fängst du an zu würgen und dann, und jetzt? Und wir denken, dass wir, ein Applaus für Jakob. Und wir denken, dass Gebet ist, Gott den Arm auf den Rücken zu drehen und so lange da zu quetschen und zu drücken, bis er sagt, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, du kriegst, so wie Kinder bei Eltern. Ne? Ich denke, das ist ein fundamental falsches Konzept von Gebet, oder? Weil wenn einer für uns ist und wenn einer auf unserer Seite ist, dann ist es doch Gott. Müssen wir Gott mit unserem Gebet davon überzeugen, gut zu sein? Müssen wir Gott durch unser Gebeten, durch unsere Gebete zu irgendwas nötigen, was er gar nicht will? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Amen. Und ich hoffe, in diesem Sinne möchte ich jetzt hier mal anfangen. Also, wenn wir von dem Gebet der Gemeinde sprechen, müssen wir natürlich erstmal verstehen, was Gemeinde überhaupt ist. Oder? Und da gibt es ja ganz möglich, ganz, ganz merkwürdige Ideen. Es gibt Leute, die die Bibel missbrauchen und sagen, Gemeinde ist zwei oder drei im Namen Jesus vereint. Das sagt die Schrift nicht. Andere sagen, Gemeinde ist Familie, Papa, Mama plus Kind oder Kinder. Das sagt die Schrift auch nicht. Gemeinde ist letztendlich etwas oder jemand, besser gesagt, die nur Jesus selbst persönlich kennt. Es gibt nur eine Gemeinde auf dieser Welt, die kennt nur der Herr. Und ich würde mich niemals anmaßen zu wissen, wer wirklich zur Gemeinde gehört. Weil nur weil irgendjemand schreit, ich glaube an Jesus oder Jesus ist mein Herr oder ich schreie Halleluja, das macht dich noch nicht Teil der Gemeinde. Von daher ist da jeder vor Gott verantwortlich, mal zu fragen. Man kann auch nicht in Gemeinde hineingeboren werden, weil die Eltern zufällig Christen waren, oder? Es gibt doch so einen berühmten Spruch von Albert Schweitzer, wenn niemand wird Christ, wenn er in eine Kirche geht, genauso wenig wie du zum Auto wirst, wenn du in eine Garage gehst. Ist eben so. Das Bild, das aus meiner Sicht wichtigste und relevanteste Bild von Gemeinde im Neuen Testament in Bezug auch auf Gebet ist das Bild des Leibes. Paulus sagt, wir sind der Leib Christi, richtig? Und jeder Einzelne ist ein Teil dieses Leibes. Das heißt, wenn ich das verstanden habe, dann muss ich schon mal mich fragen, und das ist ein Problem in Gemeinden schon immer gewesen, es gibt Leute, die fragen, was kann Gemeinde für mich tun? Und damit stellen sie sich ja praktisch über Gemeinde oder außerhalb von Gemeinde und sehen Gemeinde so als Dienstleister ihrer wie auch immer gearteten Bedürfnisse. Natürlich soll Gemeinde ihre Leute versorgen, aber Versorgung der Bedürfnisse innerhalb der Gemeinde ist nicht das große Ziel. Es gibt ein größeres Bild. Amen. Also wenn jemand geheilt wird durch das Gebet der Gemeinde, dann hat die Person eine schöne Erfahrung gemacht. Amen. Ist das alles? Nein. Die Person und andere sollten davon erzählen. Amen. Woher weißt du, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat? Ja, irgendjemand hat es aufgeschrieben und es ist bis heute erhalten worden, oder? Also unsere Zeugnisse, unsere persönlichen Erfahrungen mit Gott haben immer zwei Seiten. Einmal bist du der Nutznießer und zum Zweiten bitte erzähl darüber. Amen. Es gibt ein größeres Bild, weil deine Geschichte kann gerade jemandem helfen, der in Not ist und keine Hoffnung hat. Und deine Geschichte kann eine Hoffnung in seine Situation bringen, die die Theorie niemals bringen kann. Wenn jemand, alle Christen in unseren Gefilden wissen, dass Gott immer noch Kranke heilt. Amen. Wir erleben es nicht immer. Aber Fakt ist, dass dieses theoretische Wissen um die Heilungskraft Gottes, die ist schön, aber das ist eben Theorie. Aber wenn jemand erzählt, ich hatte MS, meine Beine waren eingeschlafen, ich konnte nicht mehr machen, was ich wollte, wie zum Beispiel meine älteste Tochter, und die dann geheilt wird und dann eine Tanzschule gründet, die das dann 13 Jahre leitet, das ist was anderes als Theorie. Amen. Deswegen ist es wichtig, dass wir sehen, alles, was uns persönlich passiert, dient zu einem größeren Zweck, weil wir Teil von Gemeinde geworden sind. Es gibt Leute, die haben meines Erachtens fatale Ansichten, was Gemeinde angeht. Als ehemaliger Pastor, also ich bin kein Pastor mehr, nur so zur Information, das war ich mal, als ich kleiner war, so 1,91 oder so. Ich kann ein Lied davon singen, du triffst immer wieder Leute, die sagen, ich habe eine Beziehung zu Gott, ich brauche keine Gemeinde. Das ist Irrlehre. Ich hoffe, ihr wisst, was der Unterschied zwischen falscher Lehre und Irrlehre ist. Wir können uns alle mal täuschen, oder? Wir haben alle, die wir Prediger sind, Roland kann das vielleicht bestätigen, ne, Roland vielleicht nicht, weil Roland ist so heilig, da ist das wahrscheinlich nie passiert, aber ich habe schon Sachen gepredigt, von denen ich heute denke, war vielleicht doch nicht so der Renner. Aber eine Irrlehre ist, wenn du etwas verbreitest, da müsst ihr genau hinhören, das ist wichtig. Eine Irrlehre führt von Jesus Christus weg. Ja? Wenn jemand predigt, man muss unbedingt in Zungen reden oder man muss prophetisch tanzend, singend in der Gemeinde auftreten, naja, das ist eine Meinung. Aber wenn jemand sagt, du brauchst Gemeinde nicht mehr, du brauchst nur eine Beziehung zu Gott, dann ist das eine Irrlehre. Warum? Weil Jesus sagt von sich was? Ich bin das Haupt von wem? Also Jesus trennt sich nicht von seinem Leib, oder? Niemals. Er kümmert sich drum. Und wie so schön im Epheserbrief steht, 5,29, niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, oder? Aber kommen wir mal zurück. Gemeinde ist oft so schwach im Gebet, weil sie noch nicht wirklich verstanden hat, wer sie wirklich ist und wozu sie da ist und wozu die Einzelnen da sind. Sprechen wir mal von unserem biologischen Körper. Wenn irgendwas in deinem Körper jetzt nicht funktioniert oder Schmerzen verursacht, was machst du als ganz normaler Mensch? Wenn du Christ bist, dann wirst du erstmal 45 Sekunden fasten und beten. Ja? Und wenn das nicht hilft, dann lässt du für dich beten. Und wenn das so nicht hilft, dann gehst du eben zum Doktor. Wer von euch sagt, ich bleibe jetzt krank, das ist eben so. Also wenn du die Möglichkeit hast, gesund zu werden, dann machst du das, oder? Das kann ein Arzt sein, das kann OP sein, das kann das weltberühmte Ibuprofen 600 sein, je nach Schmerzgrad. Aber Fakt ist, warum willst du wieder gesund werden? Du willst gesund werden oder schmerzfrei werden, weil du möchtest, dass dein Körper funktionsfähig und leistungsfähig bleibt. Richtig? auf Gemeinde bezogen ist. Wir brauchen gesunde Mitglieder in jeder Beziehung, damit sie ihre Aufgabe in der Gemeinde erfüllen. Und nicht nur, dass sie eben gesund werden oder dass ihre Probleme gelöst werden. Es ist ein größeres Bild. Ich weiß nicht, ob ich mich da deutlich ausdrücke. Das ist eine Haltungssache. Amen. Für mich ist Gebet persönlich mehr ein Lebensstil als eine Aktivität. Ich meine, Paulus hat ja auch gesagt, wir sollen beten ohne Unterlass. Wie soll denn das gehen? Ich meine, es gibt Leute, die müssen sogar arbeiten. Ich habe davon gehört, es soll schrecklich ermüdend sein. aber Gebet ist doch, das ist ein Ding, da bist du irgendwie immer eigentlich drin. Und für mich ist, bevor wir über Gebet der Gemeinde sprechen, die Frage wichtig, was ist denn überhaupt Sinn und Zweck von Gemeinde aus Gottes Sicht? Ist uns bewusst, wie wichtig Gemeinde für diese Welt ist? Ist uns bewusst, dass wir eine Verantwortung als Gemeinde in dieser Welt zu erfüllen haben? Ist uns überhaupt bewusst, wie zentral Gemeinde ist? Aus Gottes Sicht, ja? Nicht aus der gesellschaftlichen Sicht. Und das liegt, wenn wir nicht verstanden haben, was Gemeinde eigentlich kann und sein sollte oder bewirken sollte, dann werden wir uns immer mit dem Minimum zufrieden geben. Dann sind wir Christen, deren Ziel ist es, naja, ich will irgendwie überleben, bis dass der Herr wiederkommt. Ja, aber damit gewinnt man aber keinen Blumentopf. Amen. Ist ja schön, dass du so lange im Glauben bleibst, aber Gott hat dich doch zu mehr berufen, als nur zu überleben. Oder? Was meint ihr? Also ich bin sowieso mit mir einverstanden, das wisst ihr ja. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gemeinde seit 2000 Jahren auf alle möglichen Arten und Weisen kontinuierlich verfolgt wird? Warum? Warum ist da so ein Hass gegen Christenheit, gegen Christen? Bis heute, oder? Heute wird es anders ausgedrückt, in unseren Breiten, in anderen Ländern ist es, warum gibt es heute mehr Märtyrer für Jesus als noch vor 100 Jahren? Kriegt keiner mit, außer die sich informieren. Warum darf man in Deutschland alles gegen Jesus und gegen Bibel und gegen Kirche sagen und das nennt man dann freie Meinungsäußerung? Macht das mal in Saudi-Arabien mit Mohammed. Dann kriegst du aber Ärger, oder? Was ist aus Gemeinde geworden? Was für ein Konzept von Gemeinde haben wir? Sag mal das Wort Kirche in unserer Welt, die nicht fromm ist. Wie ist dieses Wort Kirche belegt in unserer Gesellschaft? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Missbrauch, Pfaffen, Parren. da kommen doch dem normalen Deutschen überhaupt erstmal gar keine positiven Gedanken, oder? Ja, woran liegt denn das? Ich denke, es liegt daran, dass Kirche vergessen hat, wer sie ist. Amen. Wir sind doch nicht eine der vielen Alternativen der Lebensführung für diese Welt. Wir sind die eine. Wir sind der eine Weg. Oder? Oder? Bin ich hier jetzt woanders gelandet? Okay. Ich zeige euch das mal einfach in der Heiligen Schrift. Also in dem Vers nach unserem heutigen, was war unser heutiger Vers? Und sie verharrten was? Sie verharrten in der Lehre der Apostel, wobei Lehre hier mit EH geschrieben wird und nicht EE. Ja? Sie verharrten was noch? In der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Was steht im nächsten Vers? Wer weiß das? Vers 43. Weil hier könnt ihr direkt mal sehen, was Gemeinde eigentlich, wenn sie so funktioniert, wenn Lehre nicht nur Informationsvermittlung ist, sondern Lebensveränderung bewirkt, wenn Gemeinschaft einen so stärkt, dass man auf einmal weiß, wer man in Christus ist und was man hat, wenn einem Abendmahl so nah an Jesus ranbringt, dass man wirklich gestärkt ist, und wenn man dann betet, dann passiert zum Beispiel das, Vers 43. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Ja, warum passiert das denn bei uns nicht? Offensichtlich, weil wir Vers 42 noch gar nicht so richtig umgesetzt haben, oder? Steht er da? Mit Furcht ist es nicht Angst gemeint, nur mal so nebenbei. Ich lese euch einfach mal aus der Schrift vor, was Gemeinde aus Gottes Sicht eigentlich ist. Nicht sein soll, ist. Amen? Seid ihr bereit? Epheser 1, 20 bis 23. Die, wobei die bezieht sich auf die Kraft Gottes, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er unter seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Gemäß dieser Aussage, wo ist der Rest der Welt? Ja, unter deinen Füßen. Oder? Oder seht ihr, Entschuldigung. Wer ist die maximale Autorität im Universum? Wem hat Gott alle Autorität und alle Macht gegeben? Jesus. Jesus ist das Haupt und wir sind? Also ist der Rest der Welt wo? Überleg mal. Epheser 3, 9 bis 10. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Was für Mächte und Gewalten sind das? Das sind die guten Engel, das sind die bösen Engel. Und die sollen von der Gemeinde hören, wo der Hammer hängt. Habt ihr schon mal gelesen, dass die Engel sich danach gesehnt haben, zu sehen und zu erleben, was wir erleben? Steht auch in der Bibel. Die Engel und auch die Dämonen, die kannten einen Aspekt von Gottes Wesen nicht vor Christus. Was war das? Seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Sie kannten nur seine Allmacht und seine Autorität, oder? Und Gott sagt, durch die Gemeinde soll nicht nur in der sichtbaren, sondern sogar in der unsichtbaren Welt bekannt werden, dass Gott nicht nur der Allmächtige ist und die größte Autorität und die größte Macht hat, sondern dass er auch der barmherzige und liebende Gott ist. Und wer soll das bitte kommunizieren? Ja, wir. Durch unser Leben als Gemeinde. 1. Timotheus 2, 1 bis 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle in Hoheit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Wo kommt Frieden in der Welt her? Durch die Gebete der Gemeinde. Wenn die Gemeinde aufhört zu beten als Kollektiv, als Leib, dann hat das einen Einfluss auf da draußen, diese Welt. Amen? Halbes Amen. Geht weiter. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, 1. Timotheus 3, 14 bis 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, und jetzt kommt das Wort, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wer soll denn der Welt sagen, was die eine Wahrheit ist, wenn nicht wir? Ich zeige euch mal was. Zeigt mal bitte das Bild, dieses grässliche. Nee, nicht das. Das da. Also in meiner Internettätigkeit, wo ich auf Spanisch predige, kriege ich manchmal ziemlich heftige Kommentare. Also manchmal werde ich auch Hurensohn genannt oder sonst auf Spanisch. Aber und hier hat mir jemand das geschrieben, ich hatte irgendwas gepredigt, bei mir geht es immer irgendwie um Jesus. Und hat geschrieben, also gemäß den Märchen von eurem heiligen Lieblingsbuch ist Jesus von einer Jungfrau ohne Einwirken eines Mannes geboren. Das heißt also, er hat gar keine maskulinen Gene in sich. Und dann wird Jesus so dargestellt, wie ein, wie auch immer, Wesen. Beim Kölner Karnevalszug ist ein Wagen rundgegangen, da stand hinten groß drauf, Jesus liebt dich. Und vorne war die Darstellung eines Beichtstuhls, wo eine Hand rauskam und einen kleinen Jungen reingerufen hat. Dagegen wurde protestiert, dagegen wurde geklagt von mehreren Christen. Und dieses Teil ist trotzdem durch Köln gerollt. Wir sind so schwach geworden, Leute. Aber das ist nicht die Gemeinde, die Gott geschaffen hat. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, die Gemeinde existiert für die Menschen, die noch nicht Teil der Gemeinde sind. Oswald Chambers hat gesagt, eine Gemeinde, die nicht evangelisiert, fossilisiert. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Amen. Wir müssen es nur noch den anderen Bescheid geben. Wir müssen begreifen, dass wenn wir nicht wieder verstehen, was Gemeinde aus Gottes Sicht wirklich ist, dann werden wir unseren Auftrag nicht erfüllen und dann zieht sich das immer noch hin, bis dass Jesus überhaupt wiederkommen kann. Amen. Wo ist die Leidensbereitschaft geblieben von uns? Für die meisten Christen in unseren Breiten ist Christenverfolgung, wenn sie sonntags im Regen zum Gottesdienst gehen müssen, vom Parkplatz. Ja, es gibt Leute, die kommen bei schlechtem Wetter nicht in den Gottesdienst. Ich habe Leute kennengelernt persönlich, die konnten nie zum Gottesdienst kommen, wenn Formel 1 im Fernsehen war. Naja, mit so Leuten kann man die Welt nicht retten, oder? Ich habe etwas gehört, was ich noch nicht so ganz verifizieren könnte, aber ich denke, es ist historisch. Bei dem ersten großen Kirchenkonzil von Nicäa, 325 nach Christus, sagte ein Prediger, dass da nahmen 318 Delegierte aus der damaligen christlichen Welt teil. Und es ging um Fragen der Theologie, das Wesen Jesus und so weiter, Dreieinigkeit. Von den 318 Mitteilnehmern der ersten christlichen Konferenz in Nicäa waren nur 12 körperlich vollkommen unversehrt. 306 hatten Zeichen der Verfolgung in ihrem Körper. Denen fehlte ein Auge, denen fehlte ein Bein, eine Hand oder irgendwas, was sie durch Christenverfolgung verloren hatten. Amen. Und heute rufen wir zu einem Gebetstreffen und da kommt, wenn es hochkommt, 10% oder 5 der Gemeindemitglieder, weil wir nicht verstanden haben, wer wir sind und was unser Auftrag ist. Amen. Wenn ihr so mal in der Welt rumreist, wie ich das manchmal getan habe, jetzt die letzten Jahre, dann verdichtet sich eine Sache. Jakob hat mich neulich gefragt, was so meine Meinung zur Endzeit ist, und ich habe ihm dann ganz kompetent geantwortet, sie wird stattfinden. Was ich wahrnehme, ist Folgendes. Überall, wo ich schon war, Argentinien, Spanien oder egal, junge Menschen, Kinder und Jugendliche empfangen zunehmend Offenbarungen, dass die Wiederkunft Jesu nahe bevorsteht. Und wir wissen von der Bibel her, wenn einer irgendwas sagt, prüft alles, behaltet das Gute, ja. Aber wenn das mehr werden, dann sollte man langsam sagen, okay, vielleicht wird es tatsächlich mal die Zeit auslaufen. Amen. Ich möchte euch keine Angst machen. Nein, ich möchte euch richtig Angst machen. Nee, Leute, wir sind so gewöhnt an dass das Christentum irgendwie uns was bringt. Hör dir mal die Predigten an im Internet über die Gemeinden, die da jetzt da auf dem Vormarsch sind. Da geht es fast nur darum, dass es den Christen irgendwie gut geht. Da wird davon geredet, dass Gott bedingungslos alle liebt. Wo steht das denn in der Bibel? In meiner Bibel steht, ich habe Jakob geliebt und Esau gehasst. Da wird der Jugend vorgemacht, komm, Jesus liebt dich bedingungslos, du kannst machen, was du willst, du kannst sagen, was du willst, Jesus wird dich. Aber dass die Liebe Jesus und die Liebe Gottes nicht reicht, dass irgendwann Menschen auch in der Hölle landen, darüber wird nicht gesprochen. Die Liebe Gottes bewahrt nicht vor der Hölle, wenn der Mensch nicht Buße tut. Amen. Das ist die Tragik der Hölle. Die Tragik der Hölle ist, dass da landen Menschen, die Gott eigentlich liebt und die er wertschätzt, aber er kann nichts für sie tun. So, dann sprechen wir mal über Gebet. Das Gebet der Gemeinde. Und ich möchte euch da mal ein Bild zeigen, was mir persönlich sehr hilft in meinem Verstehen, warum das Beten als Gemeinde so wichtig ist. Wir wissen, dass alles, was wir glauben und sind, steht auf dem Grund Jesus Christus, oder? Amen. Aufgrund das, was Jesus getan hat, haben wir Vergebung unserer Sünden, wir haben eine neue Natur und wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden, richtig? Aus dieser neuen Identität heraus, die Gott uns gegeben hat und die wir im Glauben annehmen, hoffentlich, daraus entstehen folgende, könnten wir mal sagen, Aktivitäten. Anbetung, Leben in der Gemeinde und eben Gebet. Diese Aktivitäten in sich sind immer gut, aber sie sollten im besten Fall zu was führen? Was steht da? Zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, 1-4, da lesen wir, dass die Leiter der Gemeinde in Antiochia, Paulus, damals noch Saulus, Barnabas, wie heißt der auf Deutsch? Barnabas und noch ein paar andere Leiter beten. Sie dienen Gott. Und da steht, während sie als Gruppe beten, spricht der Heilige Geist, nehmt mir Paulus und Barnabas, sendet die aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und ihr seht das, über Offenbarung werden dann Dienste und Gaben offenbart. Und aus Diensten und Gaben entstehen Berufungen und daraus entsteht Beeinflussung. Hat Paulus die Welt beeinflusst? Ja, aber hallo, oder? Barnabas auch. Aber wo fängt das alles an? Ja, da. Oder? Das heißt, Gebet ist nicht eine Aktivität, wo wir in Not sind und dann irgendwie Rettung brauchen. Nein, Gebet ist ein Einswerden mit den Zielen Gottes für diese Welt. Gebet ist das, soll uns als Gemeinde da hineinbringen, was ist denn unser Ziel als Gemeinschaft? Wo wollen wir denn hin? Wie will Gott uns gebrauchen? Ja, zum Beispiel hier in der Brücke, von dem bisschen, was ich weiß, ist, da wurde irgendwann offenbart, wir machen einen Kindergarten. Amen. Das hat nicht jede Gemeinde, aber hier ist das so. War der Kindergarten ein Segen? oder? Amen. In meinem Fall, ich habe eine Schule mitgegründet als leitender Pastor in Guatemala 1989. Die Schule gibt es heute noch, da sind heute über 300 Kinder drin. Die werden alle evangelisiert, samt Eltern und Geschwistern. Das heißt, wir sollen als Gemeinde, wir sollen als die, die in Jesus Christus, wir sollen in Gemeinde, in Anbetung, in Gebet, sollen wir stehen. Aber wenn aus Gebet und Anbetung und alles das, was wir als Gemeinde machen, wenn daraus nicht Offenbarung kommt, ich meine jetzt nicht irgendwie Offenbarung von irgendeiner neuen Lehre oder die Bibel umschreiben, nein, Offenbarung von dem, wozu hat Gott uns denn berufen? Was sind denn die Dienste, die Berufung? Wie können wir Einfluss nehmen in unserer Stadt? Dann ist Gebet, dann hat Gebet und all das seinen Sinn verfehlt. Amen. Es gibt immer ein größeres Bild. Ich hoffe, dass ich das irgendwie darstellen kann. Und deswegen möchte ich zum Schluss einfach nochmal einfach erwähnen, was passieren kann, wenn Gemeinde zusammenbetet. Das erste Gebet in Apostelgeschichte der Gemeinde finden wir in Apostelgeschichte 1,14. Sie beteten alle anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Jesus war gerade in den Himmel aufgefahren. Judas hatte sich gerade erhängt. Das war so die Situation. Und die Gemeinde kommt zusammen. Und was machen sie? Sie beten. Anhaltend. Was passiert als nächstes? Als nächstes, ich erzähle euch die Geschichte, es ist schneller, steht Petrus auf und sagt, Leute, ich glaube, dass der Geist uns Folgendes sagt, wir müssen Judas ersetzen, weil jetzt sind wir ein Elferrad und jeder weiß, dass ein Elferrad für die Füße ist. Wir kommen ja gerade aus dem Karneval. Gott offenbart als allererstes in Apostelgeschichte der Gemeinde Folgendes. Ihr habt ein Ordnungsproblem. 11 Apostel geht nicht. Ihr braucht wie viel? 12. Warum 12? Weil 12 ist die Zahl, die göttliche Ordnung symbolisiert. 12 Monate im Jahr, richtig? Wie viele Stämme Israels? Wie viele Apostel? Wie viele Türen im neuen Jerusalem? Immer 12. 12 ist die Zahl, die steht für göttliche Ordnung und Verwaltung. Das heißt, wenn eine Gemeinde ein Ordnungsproblem hat, dann muss Gott das offenbaren. Denn von der Ordnung der Gemeinde im Sinne Gottes hängt ab, wie viel sich die Herrlichkeit Gottes in dieser Gemeinde offenbart. Ich erkläre das. Die Stiftshütte sollte gebaut werden und der Tempel. Gott hat Anweisungen gegeben, detailliert, bis zum letzten Nagel. So müsst ihr das bauen. Dann steht in 2. Mose 40, 33, 34 und in 1. Könige 8 steht, und die haben das genauso gebaut, wie Gottes Ordnung vorgeschrieben hat. Und als sie den letzten Nagel eingesetzt haben, kam die Herrlichkeit Gottes und hat den Tempel und die Stiftshütte erfüllt. Apostelgeschichte 1. Es sind 11 Apostel da. Richtig? Petrus empfängt über die Schrift, der muss ersetzt werden. Das war ja in den Schriften vorgesehen, dass Judas da ausschert, aber dass er ersetzt werden muss. Vers 26 Apostelgeschichte 1 ist, und sie wählten Matthias, richtig? Das heißt, am Ende von Kapitel 1 haben wir wieder was? Die Ordnung Gottes. Und was ist in Kapitel 2? Pfingsten, die Herrlichkeit Gottes. Amen. Eine Gemeinde, der Ordnung fehlt, kann man einfach daran erkennen, wenn Herrlichkeit nicht offenbart wird. Da muss man nochmal einen Schritt zurück beten und sagen, Herr, was können wir ändern? Nur mal so ein Tipp. Apostelgeschichte 4. Die Apostel werden verfolgt, landen im Gefängnis. Die kommen dann aus dem Gefängnis raus, Petrus und Johannes. Als sie es aber hörten, also die kommen raus, informieren die Gemeinde, erhoben sie einmütig ihre Stimme, also die Gemeinde, zu Gott und beteten. Und sie haben jetzt gebetet darum, dass Gott sie durch diese Verfolgung schützt und dass sie nicht verunsichert werden. Was war Gottes Antwort auf dieses gemeinsame Gebet? Erstens ein kleines Erdbeben, richtig? Also die Bibel da gelesen haben, wissen das. Zweitens, alle wurden erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist etwas, was wir selbst in Pfingstgemeinden fast nicht mehr erleben. Also, ich bin erstaunt, dass in Pfingstgemeinden Geistestaufe, Zungenreden, Zungengesang, verschwindet überall. Ich habe keine Ahnung warum. Und es sagt, dass durch dieses Gebet eine neue Kühnheit auf die Gemeinde kam und sie redeten, dass die verkündeten die Botschaft mit noch mehr Autorität. Und da gab es noch ein paar andere Konsequenzen, aber die erspare ich euch mal. In Apostelgeschichte 12 ist Petrus im Gefängnis. Er soll hingerichtet werden. Sie hatten gerade Jakobus, wurde von Herodes enthauptet. Petrus im Gefängnis soll am nächsten Tag auch hingerichtet werden. Die Gemeinde steht, Petrus wurde nun ins Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah was? Ein anhaltendes Gebet für ihn. Ihr kennt die Geschichte, auf einmal tauchten Engel auf, der Petrus war so fest am Schlafen im Gefängnis, zwischen zwei Soldaten angekettet. Der Engel tritt ihm in die Seite, sagt, wach auf, wir gehen jetzt heim. Und du denkst, wow, das klingt wie ein Märchen, aber hattet ihr mal den Bruder Jun hier, vermutlich, oder? Ja, das geht auch heute noch, oder? Was hat das Gebet der Gemeinde hier verursacht? Ja, da wurde ein Engel mobilisiert. Die können wir gebrauchen, die. Sind das jetzt Jungs oder Mädels? Da fragt Roland. Keine Ahnung. Aber wir brauchen Engel manchmal. Amen. Wer mobilisiert denn die Engel? Ja, in diesem Fall das Gebet der Gemeinde. Amen. Ihr seht also, wenn Gemeinde zusammenkommt, dann passieren Dinge, die sind ein Verstärker. Und die dienen dem viel größeren Bild, was Gemeinde eigentlich sein soll. Und zum Schluss möchte ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Darf ich noch? Alexander lächelt, das ist für mich das Zeichen. Ich habe vor kurzem die Geschichte gehört von dem Arzt und Missionar und Afrikaforscher David Livingston. Schon mal gehört? 1813 bis 1873. Er war unterwegs mitten in Afrika und da kam ein Häuptling, hat ihm die Nachricht geschickt, pass mal auf, Livingston, heute Nacht kommen meine Leute und ich und wir bringen euch alle um. Livingston hat daraufhin gesagt, Herr, hilf uns, weil fliehen konnte er nicht, so mitten im Dschungel. Und es passierte nichts. Er hat seine Arbeit weitergemacht. Ein paar Jahre später ist der Stamm von diesem Häuptling komplett zum Glauben gekommen. Livingston hat dann den Häuptling des Stammes kennengelernt, persönlich, mittlerweile bekehrt, und hat ihn gefragt, sag mal, du hast mir doch damals die Nachricht geschickt, dass du uns alle umbringen willst. Und da hat er gesagt, ja, das stimmt, aber weißt du, wir kamen auch, wir waren da mit allem Mann, unserem Stamm, aber da waren 39 Riesen um euer Camp postiert, so Krieger. Da haben wir gesagt, nee, das ist, da haben wir keine Chancen, da sind wir wieder abgezogen. Naja, cool. Livingston war aus Schottland und ist dann irgendwann mal auf einer seiner Heimatreisen in seine Heimatgemeinde gekommen und hat diese Geschichte erzählt. Und dann sagte einer der Gemeindediener, sag mal, weißt du noch genau, wann das war? So Tag und so. Und Livingston sagt, ja, ich habe Tagebuch geführt, ich weiß das. Der hat geguckt, hat gesagt, an dem Tag war das. Und da hat der Gemeindediener, lass mich mal nachgucken. Die hatten ein Gebetsbuch, was sie beten in ihrer Gemeinde und haben gesehen, an diesem Tag hatten sich in ihrer Gemeinde 39 Geschwister versammelt, um für Livingston und seinen Dienst zu beten. Ist doch cool, oder? Und das ist die Kraft. Wir kriegen das ja nicht immer mit. Ja? Meine Vermutung ist, die Ewigkeit dauert zu lang, weil wir endlos Zeugnisse hören werden. Was das alles passiert ist. Amen. Deswegen kann ich nur ermutigen, das Gemeindegebet Das ist ganz wichtig. Das ist zentral. Das sollte Teil unserer Identität, unserer, wie sagt das auf Deutsch, DNS sein. Amen. Und ich möchte, dass wir jetzt hier mal was zusammen machen. Ich halte mich hier aus. Ihr wisst ja, dass euer geliebter Roland geringfügig heftige Schmerzen hat, oder? Mit seiner Wirbelsäule. Und jetzt lass uns das mal praktizieren. Und ihr könnt alle Roland gleich umringen. Und was ich bitten möchte, ist, dass ihr alle durcheinander laut betet. Aber richtig laut. Und wenn du das noch nie gemacht hast, überwinde dich. Weil da ist Kraft drin in solchen Dingen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Kurz nach der Gründung meiner ersten Gemeinde in Guatemala waren sowohl meine erste Frau als auch die Frau dem anderen Pastor schwer erkrankt. Beide, so aus dem Nichts. Und wir wussten, wir brauchen Hilfe. Und wir haben die Gemeinde gerufen und die Gemeinde hat gebetet. Und an dem Tag hat das aufgehört, bei beiden. Amen. Dann bitte ich euch mal, Roland, komm mal hier nach vorne, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, dann kannst du auch sitzen bleiben. Was ist besser?
So lange kann ich stehen.
So, kommt, ihr Helden.